Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Ziemlich genau 4 Jahre ist der erste Corona-Lockdown jetzt her. Von heute auf morgen Schulen zu, Restaurants zu, Kontakte beschränkt. Die meisten sind froh, wenn sie nicht mehr daran denken müssen. Aber man muss auch ganz offen sagen, da sind Narben geblieben. Viele Menschen hat es enorm verstört, wie schnell, wie vehement der Staat anordnen kann, was von heute auf morgen noch erlaubt ist und was nicht. Viele haben das auch nicht vergessen. Und diese Narben und Wunden, die kommen in diesen Tagen wieder zum Vorschein. Das Online-Portal Multipolar hat juristisch durchgesetzt, dass Protokolle des Robert-Koch-Instituts aus der Corona-Zeit veröffentlicht worden sind. Die Deutung läuft schon auf Hochtouren. Man muss aber kein Corona-Leugner sein, um zu ahnen, dass nicht alle der schnellen Entscheidungen aus dieser Zeit die besten gewesen sind. Und deswegen steht die Frage im Raum, müssen wir diese extreme Zeit aufarbeiten, damit diese tiefliegenden Corona-Wunden auch verheilen können. Wir wollen das mit Julian Niederrümelin besprechen. Er ist Professor für Philosophie und ehemaliger Kulturstaatsminister. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Brauchen wir eine Aufarbeitung?
Ja, brauchen wir auf jeden Fall, weil das wird auch nicht die letzte Infektionskrankheit sein. Auch solche unbekannter Herkunft, Zoonosen nennt man das, wenn das von Tieren auf den Menschen überspringt. Vermutlich ist das bei Corona der Fall. Das ist noch nicht so ganz geklärt. Vielleicht kommt es auch aus einem Labor. Also wir brauchen dringend die Aufarbeitung, schon deswegen, weil wir in Zukunft anders umgehen müssen, auch im Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik. Das ist nicht gut gelaufen, es ist ein Zerrbild von Wissenschaft entstanden, als habe die Wissenschaft bestimmte Positionen gehabt. Das ist so falsch, das ist vereinfachend. Es gab ein breites Spektrum und wir müssen uns überlegen, wie wir sicherstellen, dass die Politik besser beraten ist in solchen Situationen.
Sie haben ja gerade schon die Labortheorie mit angebracht. Auch das war ein viel diskutierter Punkt, wo sich alle wirklich zum Teil ja bis aufs Blut darüber gestritten haben, wo es ja auch viel Ideologie gab. Ja. Sie haben gerade schon angesprochen, dass ja die wissenschaftliche Debatte am Anfang, also viele Menschen haben das so gesehen, sehr eingeschränkt gewesen ist. Aber muss man nicht auch sagen, im Laufe der Zeit hat sich das dann alles ein Stück weit auch geweitet? Ist es nicht auch, das sagen ja immer noch alle Befürworter der Maßnahmen, die Schuld gewesen, dass wir am Anfang so wenig wussten?
Naja, sagen wir mal so, jetzt sagen viele, klar, aus heutiger Sicht, Seehofer wird zum Beispiel zitiert, dass er aus heutiger Sicht vieles anders entschieden hätte. Naja, aus heutiger Sicht, ich sag mal da unbescheiden, man schaue in mein Buch, was ich damals veröffentlicht habe, die Risikosituation war ziemlich rasch, ziemlich klar. Es gab eine große Untersuchung aus dem März 2020 aus Italien, über 2000 Obduktionen von Corona-Toten. Und dort hatte man schon alle wesentlichen Daten, die engen Zusammenhang mit Vorerkrankungen, der ganz enge Zusammenhang mit Alter, ganz anders als bei Influenza, extrem eng, fast exponentiell. Das heißt, junge Leute waren von vornherein durch Influenza ungefähr gleich bedroht wie durch Covid. Das war aus den Statistiken völlig klar. Ich verstehe ein bisschen was von Risikotheorie. Und das ist aber nicht kommuniziert worden. Dieser große Unterschied zwischen dem unbedingten Schutz der Älteren und dem relativen starken Resilienz der Jüngeren, die bestimmte Maßnahmen nicht erforderlich machen. Sie erinnern sich noch an Kimmich. Wie wurde der kritisiert, als er gesagt hat, er muss sich noch überlegen, ob er sich impfen lässt? Der ist Anfang 20. Ja, er hat völlig recht. Das ist eine Risikoabwägung. Der war nicht bedroht durch Covid und manche junge Männer sind bei Impfungen, haben Probleme bekommen. Das war völlig rational. Wie wurde mit ihm umgegangen? Und vieles andere. Also man wusste damals schon sehr viel. Und mich hat immer wieder gewundert, wie wenig das in die politische Entscheidung eingegangen ist.
Die Wunden sind ja da. Es wird nach wie vor viele Menschen geben, die Ihnen widersprechen, dass wir schon sehr viel gewusst haben, wie gefährlich das Virus gewesen ist. Die Wunden aber, das ist ja eine Tatsache, die sind da. Haben Sie eine konkrete Idee, wie man die heilen kann?
Ja, indem man das aufarbeitet. Indem wir zum Beispiel darüber sprechen, wie wir in Zukunft bei solchen emotionalisierten Themen, ich meine, wenn die Leute einen Lockdown erleben, Lockdown und Shutdown ist ja nicht dasselbe. Lockdown heißt, die Leute haben Ausgangsbeschränkungen. Shutdown heißt, dass man Geschäfte zum Beispiel schließt. Lockdown heißt, ich bleibe zu Hause. Italien hat das gerade, Neapel, dramatisch erlebt. Ja, wochenlang waren die Menschen eingesperrt in ihre kleinen Wohnungen und haben damit vermutlich zum Infektionsgeschehen beigetragen, weil das dann nämlich durch alle Generationen in den kleinen Wohnungen durchging. Das erklärt die Besonderheit der italienischen Statistiken. Und das war natürlich eine massive Belastung. massive Belastung der Bevölkerung. Und gerade in einer solchen Situation muss man dann sehr bedachtsam, sehr vorsichtig, sehr umsichtig kommunizieren. Das ist nicht geschehen. Teil der Menschen haben sich ausgegrenzt gefühlt. Auch als sich zum Beispiel erwiesen hat, relativ rasch, dass die Impfung eben nicht schützt vor Infektionen. Sie schützt vor schweren Erkrankungen, aber nicht vor Infektionen und verrückterweise nicht einmal davor, dass man mit ungefähr gleicher Wahrscheinlichkeit die Infektion weitergibt. Da gab es dann so eine Oxford-Studie, die das zeigte. Damit waren all diese Ausgrenzungsmaßnahmen nicht mehr gerechtfertigt, die gegen Nichtgeimpfte verhängt wurden. Das sind viele Beispiele, wie die Kommunikation einfach sehr schlecht gelaufen ist.
Aber das ist dann
und auch die Entscheidungsprozesse selbst.
Aber das ist dann ja vor allem auf der hohen politischen Ebene. Es geht ja tatsächlich schon auch die Frage, was ja jenseits der politischen Ebene in vielen Familien, in vielen Büros passiert ist, dass sich ja Leute auf beiden Seiten der Debatten ja am Ende ja nicht mehr miteinander reden wollten, konnten.
Stimmt, ja. Auch in Familienkreisen.
Ja.
Der ganze Freundschaften zerrissen in dieser Zeit. Und das zu heilen heißt, ich gehe offen damit um. Also wer jetzt zum Beispiel sagt, wie der Gesundheitsminister, bei allem Respekt, wir dürfen das nicht machen mit der Enquete-Kommission zum Beispiel, die ja vorgeschlagen wurde von der FDP und jetzt auch von Laschet, weil das missbraucht werden könnte von Verschwörungstheoretikern. Der argumentiert genau falsch herum. Es kann missbraucht werden von Verschwörungstheoretikern, wenn die Dinge nicht geklärt werden, weil dann kann weiterhin viel Mist behauptet werden. Dagegen eine Enquete-Kommission, ich war selber mal als Sachverständiger Mitglied einer Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages, die argumentiert sehr sachlich, die protokolliert, die bringt die verschiedenen Positionen auf. Ob dann ein Untersuchungsausschuss erforderlich ist, wie es vom Parlament teilweise aus dem Parlament gefordert wird, ich glaube, Wagenknecht hat das gefordert, das ist eine andere Frage. Aber ich bin sehr für eine Enquete-Kommission, sehr für Offenheit und bin strikt dagegen, jetzt aus lauter Angst, dass irgendwelche Fehler öffentlich werden könnten bei einer solchen Aufarbeitung, diese zu unterlassen.
Julian Niederrümelin hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Er ist Professor für Philosophie, er war Kulturstaatsminister und wir haben gesprochen über die Corona-Pandemie. Vor 4 Jahren gab es die ersten massiven Einschränkungen und die Debatte darüber, was rechtmäßig war, was nicht, was richtig war, was nicht, die geht nach wie vor auch weiter. Vielen Dank.
Danke Ihnen.